So, jetzt kommen wir zu der Predigt. Und die Predigt, also geht ja um das Thema Familie. So, ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, ein bisschen geschummelt. Und zwar, also beim Thema Familie geht es bei mir in meinem Thema auch um Familie, aber eher, also nicht primär, sondern eher sekundär. Und zwar, ich bin einfach ziemlich, sage ich mal, ergriffen letzte Zeit, und davon erzähle ich auch gleich ein paar Worte mehr, von Gott und von bestimmten Themen, die mich beschäftigen. Und ich sehe auch die Verbindung von Familie und diesen Themen. Und deswegen dachte ich, ich erzähle es euch, was gerade so bei mir brennt, und dann kommt es vielleicht auch überzeugend, also hilfreich auch rüber. Und zwar denke ich über die, wenn ich über Familie nachdenke, denke ich auch darüber nach, dass was die Familie prägt. Also unser Gott ist ja unser Vater, unser Oberhaupt der Familie, unsere geistliche Familie. Und je nachdem, wie unser Blick auf diesen Vater ist, ändert eigentlich das Ganze, wie wir auch die Familie sehen. Es kommt ja von ihm, der sagt ja, wie die Familie ist, was für ihn das ist. Wir erfinden ja nicht die Familie, sondern er ist derjenige, der das alles kreiert hat. Und genau, und dabei denke ich wirklich daran, was ist denn mein Bild von diesem Vater in Bezug auf mich und in Bezug auf uns? Und woher kommen meine Bilder von Gott? Und weil jemand hat gesagt, wir werden dem ähnlich, was wir anbeten. Und ich glaube, das sowohl auf individueller Basis als auch wie als Gemeinde. Also wir werden auch als Familie dem Gott ähnlich, welchen wir anbeten. So wie Jesus das sagt, im übertragenen Sinne, dass wo deine Schätze sind, da wird auch dein Herz sein. Und ja, in diesem Zusammenhang, das ist immer noch die Einleitung. Ich erzähle noch ein paar Worte von dem, wie ich dazu komme, zu diesem Thema. Und zwar, ich habe jetzt letzte Zeit mir ein bisschen mehr Zeit erlaubt oder Zeit gehabt, wegen einer Kurzarbeit, die Themen anzugehen, die mich so ein bisschen mehr im Hinterkopf beschäftigen. So die ganze Christsein eigentlich immer mitgeschwungen sind, aber ich habe sie nie so wirklich angegangen. Und es geht so darum, dass ich weiß und dass ich zum Entschluss gekommen bin, ja, durch den Glauben, durch die Bibel, dass Gott gut ist. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Sachen in der Bibel, die so bei mir im Hinterkopf Kopfschmerzen bereiten. Wahrscheinlich meistens gar nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Aber das bleibt nach wie vor so ein bisschen, was mich, glaube ich, hindert, Gott wirklich daran frei zu sein, Gott anzunehmen als den liebenden Vater. Und genau, ich habe gedacht, ja, dann mache ich es, dass ich einfach mal diese Themen mal angehe. Und das hat mich ermutigt. Ich habe nachgedacht, naja, also die was gute Familie und gute Beziehungen auszeichnet, ist ja unter anderem die Echtheit in den Beziehungen. Na, also ich sehe die richtigen Freunde von Gott, die in der Bibel beschrieben sind, die alle hatten Konflikt mit Gott, Konflikte mit Gott. Ja, also es ist nicht so, dass man so sagt, ja, ist alles verstanden, alles ist locker und in Ordnung. Nee, die hatten eine richtige, die haben gerungen mit Gott. Und das hat mich eigentlich noch mehr bestärkt, damit sich zu beschäftigen. Also ich denke an Abraham, der mit Gott feilschte um die Leute, damit er nicht alle vernichtet in Sodom und Gomorra. Ich denke an Jakob, der mit Gott gerungen hat, bis er ihn segnet. Ich denke an David, an seinen Psalmen, wo er schreit zu Gott und sagt, wo bist du? Wo er klagt und ehrlich ist. Und wo Gott ihm wirklich sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Denk an Hiob, der Gott gefragt hat, wie bist du denn gerecht, Vater, Gott, bei dem, was mir widerfährt? Und Jesu Jünger, die auch immer wieder Fragen gestellt haben, wie kann das sein, Jesus? Also, wie kann ein Reicher in den Himmel kommen, wenn Kamel durch das Nadelöhr nicht kommt? Ne? Und wer kann diese Räder tragen, Jesus? Was soll das? Also, die waren wirklich wieder mal echt mit Jesus und haben nur gefragt, was soll das? Genau, und bei mir ist es so, die Themen, jetzt werde ich ganz ehrlich, auch mit euch, nicht nur mit Gott. Die Themen, die ich in der Bibel sehe, ist, was ist denn mit, wenn Gott gut ist, mit dem Sintflut? Wie kann ich es verstehen, dass Gott dann das bereut hat und dass er Menschen fast vernichtet hat? Oder was ist mit seinem Zorn? Wie kann ich das wirklich denn verstehen, vereinbaren mit dem, was ich in Jesus sehe? Was ist mit Tötung von Tausenden, die auf seinen Befehl hin gemacht wurden? Plagen, wo Leute gestorben sind. Das sind so die Themen, wo ich glaube, mit Kopf so ein paar Sachen einfach denke, ja, also irgendwie muss es ja stimmen. Trotzdem, Gott ist gut. Ne? Und ja, ich muss mich damit nicht so beschäftigen. Aber das, glaube schon, dass das mich beschäftigt. Auch wenn nicht ganz bewusst. Und weil ich sehe, wenn Johannes sagt, in 1. Johannes 4, 18, dass in Liebe ist kein Angst. Und wer Angst hat vor der Strafe, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Oder wenn ich in Hebräer 2, Vers 15 lese, dass Jesus hat uns befreit von Angst vor dem Tod, der uns als Sklaven hält. Da muss ich ganz ehrlich sagen, theoretisch im Kopf weiß ich, dass Gott mich mir vergibt und dass ich seins bin, aber ich habe Angst. Und immer wieder, ist nicht die ganze Zeit, aber wenn ich ehrlich bin, es kommt immer wieder vor und ich habe dann echt Angst. Und weil ich glaube, dass es zum Teil ist es wirklich, hängt es eben daran, dass ich einfach mit mir, sage ich mal, nicht so ganz ehrlich war. So vielleicht letzte viele Jahre, dass ich nicht so die Themen angegangen bin, die eher kniffelig sind. Und ich bin jetzt eben nicht am Ende damit, aber ich bin ein Stück weiter. Und von diesem Stück weiter kann ich euch ein bisschen, auch nicht von allem, aber von ein Teil Sachen erzählen, was ich so rausgefunden habe.
Und ich glaube, es kann einem oder anderem in seinem Glauben auch gut tun.
Und ich glaube, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr schon jetzt erleichtert und dann ermutigt. Und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Also, ich habe beschlossen, tief zu graben. Ich habe beschlossen, wirklich die Argumente und Gegenargumente mir anzuschauen, viel zu lesen, nachzuforschen von verschiedensten Leuten. Ich habe beschlossen, sag ich mal, in Demut so ein bisschen nachzusagen, ich weiß nicht alles, sondern ich will wirklich gucken, was die anderen herausgefunden haben. So ein bisschen, wie mir Jesus sagt in Matthäus 5, selig sind die, die geistig arm sind. Also nicht, dass ich schon alles weiß und ich habe einen Heiligen Geist, deswegen juhu, sondern dass ich eben deswegen möchte zeigen, okay, ich sehe, dass ich was nicht weiß und ich möchte Gott fragen, was ist das? Was wäre die Antwort? Oder vielleicht ist die Antwort ganz anders, als ich mir vorstelle. Und genau, und ich war mir bewusst, dass ich ein Risiko eingehe, dass, wenn ich diese Themen angehe, vielleicht erwartet mich da etwas, wovor ich noch mehr Angst kriege. Kann ja sein. Bis jetzt hatte ich zumindest die Hoffnung, dass einfach alles irgendwie okay ist.
Aber es wäre unehrlich auf einer Seite, wenn ich diesen Fragen nicht nachgehen würde.
Ich musste dieses Risiko eingehen. Und weil ich mich dann beschäftigt habe mit verschiedenen Quellen und verschiedenen Sichtweisen und wie Leute durch Jahrhunderte hindurch Gott wahrgenommen haben, gesehen haben, zum Teil habe ich mich in meinem Glauben echt wie ein Pharisäer gefühlt. Ich habe mich gefühlt, mir ist so wichtig, dass ich das bewahre, was ich glaube. Und es war wirklich ein Ringen mit mir selbst, dass wirklich ein Stück loszulassen, erstmal wirklich auf sich wirken lassen, was haben denn die anderen geglaubt und warum. Ich wollte keine Wunschvorstellungen. Also, das bringt mir ja nichts. Ich will ja wirklich die Wahrheit wissen und so gut wie möglich die von Gott empfangen. Genau, also dazu lade ich euch jetzt ein. Ja, das ist eine kleine Einleitung. Also, jetzt vorwegzunehmen, wie gesagt, es ist echt ermutigend. Und stell dir vor, du entdeckst heute Gott neu, ja, nach vielen Jahren. Und kannst die Bibelstellen mal wirklich nochmal neu betrachten. Wir machen das immer wieder, aber es ist jetzt, ja, heute auch. Ich habe mir überlegt, wie hat mich mein Bild von Gott beeinflusst? Welche Rolle spielen meine Erziehung, mein Werdegang, mein Verständnis aus unserer Gemeindetradition von manchen Bibelauslegungen und Stellen? Welche Rolle spielt Christologie, also das Verständnis von dem, wie Vater und Jesus zusammenhängen, ja, wie was Jesus uns gebracht hat für ein Bild von Gott? Welche Bedeutung haben die Wörter? Welche Bedeutung haben die kulturellen und geschichtlichen Hintergründe von diesen Geschehnissen, die ich nur überlese? Was sagen die Kirchenväter, was sagen die jüdischen Rabbis, wie sie die Bibel interpretiert haben? So, mit diesen Themen habe ich mich beschäftigt. So, jetzt würde ich gerne rauszoomen und einfach erstmal gucken, es wird ganz allgemein, wenn man es so betrachtet jetzt, woher kommen unsere Bilder von Gott? Unser Weltbild, wenn man so die Weltreligionen anschaut, wenn man so Gott versucht zu beschreiben, kommt man, jetzt ist es nicht meine Worte, das habe ich so ein bisschen recherchiert, kommt man meistens auf das Bild von Gott als eine übernatürliche Kraft. Ja, etwas Starkes, was über uns Menschen ist. Ja, das ist von Antike bis heute gab es vor allem und gibt es eben diese Sichtweisen und Religionen, die das als Bild von Gott vor allem haben. Jetzt mache ich einen Sprung zu der Bibel. Ja, wir überspringen ja sehr, sehr viel, aber wir wollen ja mit Gottes Wort beschäftigen. In der Bibel offenbart sich Gott uns und wir sehen, dass er Geist ist, dass er Persönlichkeiten hat, dass er uns erschaffen hat und nicht wir ihn erschaffen. Und auch wenn wir Bibel lesen, können wir, das wissen wir viel zu gut, immer noch sehr, sehr unterschiedlich Gott sehen. Man kann Gott sehen als einen Tyrann und im Namen Gottes Kreuzzüge machen. Das kann man wirklich tun. Also man kann das in der Bibel schauen und das, wenn man möchte, kann man es daraus so lesen. Man kann einen total gewaltfreien, pazifistischen Glauben haben. Man kann Wohlstandsglauben haben und bestimmte Bibelstellen dazu ziehen. Und da kann man jetzt diskutieren, wie man die Bibel eben liest. Und das ist, glaube ich, genau die Frage. Und dazu komme ich gleich. Ich glaube, was ich sehe, ist, dass Gott uns zeigt, und zwar durch die Geschichte hindurch, die Geschichte vom Alten Testament und mündend in Jesus, zeigt Gott sich als Gott der Liebe. Und das habe ich so ein bisschen auch mehr ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Noch einmal für mich. Und da habe ich was für mich entdeckt. Das ist jetzt meine Entdeckung für mich. Und zwar, erstens kann man Liebe auch unterschiedlich interpretieren. Ja, im Mittelalter hat man Liebe mit Zucht oft verbunden. Ja, wer liebt, der züchtigt. Und das war sehr, sehr betont. Vielleicht in den letzten, ja, also in den letzten paar Jahren war es eher bei uns in unserer westlichen Welt, dass es mehr Liebe ist, assoziiert mit Freiheit, mit Toleranz. So, und da gibt es wiederum verschiedene, von innen heraus Richtungen, die uns prägen. Und ich habe bei mir entdeckt, dass ich gedacht habe, ja, ich will Gott erkennen als Liebe, aber Gott ist ja nicht nur Liebe. Ich will quasi nicht so dieses wischiwaschi, billige Gnade Gott predigen, sondern ich will ganze Bibel mir anschauen und sagen, ja, Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist ja auch gerecht. Er ist heilig, der eifert, der ist auch zornig und er übt auch Rache. Und ich glaube, weil ich nicht so, ich wollte nicht so diesen einseitigen Gott und die anderen, dass das nicht so billige, zu billige Gnade mündet, habe ich diese verschiedenen Eigenschaften, Attribute auf eine Stufe gestellt. Ich habe die Liebe auf eine Stufe gestellt mit Heiligkeit, mit Zorn, mit Gerechtigkeit. Und ich glaube aber, dass Gerechtigkeit, Heiligkeit, Eifer, Zorn, Rache, was wären die ohne Liebe? Wenn die Grundlage davon nicht die Liebe ist, dann wäre es für mich, was ich sehe in Jesus, nicht Gott. Und das ist, glaube ich, so für mich war es hilfreich, nochmal das zu veranschaulichen, zu vergleichen. Wenn ich teile mit euch mal meinen Bildschirm. So, seht ihr das? Seht ihr die Präsentation? Ja, okay, super. 1. Johannes 4,16 steht, Gott ist die Liebe. 1. Johannes 13, 1-3 steht, dass wenn ich alles hätte, aber nicht die Liebe, wäre ich nichts. Und es nütze mir gar nichts. Wenn ich alle Erkenntnis, alle Glauben, alles hätte. In 1. Timotheus 1, Vers 5 steht, dass das Ziel der Unterweisung, also wenn ich etwas jemand belehre oder was erzählen möchte, worum es geht, das Ziel ist die Liebe. Und in Epheser 3, Vers 17 bis 19 steht, dass die Liebe, wir sollen in Liebe gegründet sein und wir sollen die Länge, Breite, Höhe und Tiefe ermessen und uns dann da drin bemühen und immer dazu hinwachsen, dass wir das ermessen können. So, für mich stelle ich das wirklich eher vor, dass die Liebe ist dieser Diamant. Und diese verschiedenen anderen Eigenschaften und Attribute sind die Facetten von dieser Liebe. Und genau, weil wenn ich das nicht habe, glaube ich, jetzt mittlerweile, also es ist jetzt, sind viele Sachen, die da reinfließen, was ich so lese und sehe. Ich glaube, wenn ich dieses Bild nicht habe von Gott, dann verzerre ich Gott, wer er ist. Weil dann ist Gott eher so purer Wille und dann kann er genauso sein wie der Zeus. Vielleicht ist er normalerweise Liebe, aber manchmal ist er wie Zeus und dann straft er. Und dann, wenn mir was Böses widerfährt, dann darf ich das nicht böse nennen, weil Gott ist ja nicht böse und dann verzerre ich das. Und das verhindert eigentlich, dass ich Gott Fragen stelle, sondern ich habe dann denke, oh nee, ich muss einfach glauben, ich muss einfach vertrauen. Und das entfernt mich von Gott. Ich lasse es mal so stehen. Wie gesagt, das ist jetzt keine vollständige Lehre davon, aber das sind so meine Erkenntnisse, die ich jetzt mehr und mehr sehe und die für mich mehr und mehr Sinn machen. Wenn man tiefer geht es in diesem Bild. Jetzt haben wir diese Bibelstelle vorgelesen, wir haben von Paulus und von Johannes. Woher hatten die Jungs dieses Bild von Gott? Woher haben sie das bekommen? Gott hat durch seinen Geist gesprochen und so kamen die Schriften. Aber woher haben sie das bekommen?
Wie kamen sie zur Überzeugung, dass Gott Liebe ist?
Wenn ich Paulus anschaue, wenn ich Johannes anschaue, dann sehen die beiden durch und durch, dass sie sich von einer bestimmten Sache sich so beeinflusst haben, dass sie nichts anderes sagen konnte als Gott ist Liebe. Und dazu habe ich eine Geschichte, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Ja? Und zwar ist es eine Geschichte von einem reichen Mann. Ein reicher Mann, der eine große Galerie im Haus hat, also viele Gemälde, die ganz bekannte, ganz, ganz wertvolle Gemälde hatten. Und dieser reiche Mann hatte einen Sohn. Und dieser Sohn hat mal einen Bettler kennengelernt. Und hat sich irgendwie nach einer Zeit so eine Art Freundschaft entwickelt. Und also der Bettler wusste von diesem Vater, der Galerie hat im Haus. Und nach einer Zeit ist dieser Sohn leider gestorben. Und der Bettler hat es erfahren. Und dann hat er gedacht, oh, ich möchte mal, ich habe gehört, dass der Vater da so in so eine Galerie hat, dann mache ich mal ein Bild von seinem Sohn und schenke das dem Vater, weil ich mochte diesen Kerl. Und dann malte, hatte was gesammelt, dass er ein Bild gemalt hat von diesem Sohn, von diesem jungen Mann. Und hat dann dem Diener von diesem reichen Haus gegeben und der Diener so ein bisschen geschmunzelt hat, aber gedacht, okay, ich gebe es dann dem Vater. Und der Vater hat es bekommen. Und nach einer Zeit ist der Vater auch verstorben. Ja, viele sterben. So. Genau. Und danach wurden die Bilder aus dieser Galerie versteigert. Und es gab große Veranstaltungen, bei der es allen bekannt war, aha, die Bilder in diesem Haus werden versteigert. So, und dieser Bettler hat gedacht, oh, ich will ja gucken, ob mein Bild da auch hängt. Und er ist, hat irgendwie beste Klamotten, die er finden konnte, dann angezogen. Und dann tatsächlich hat er geschafft, zu dieser Versteigerung reinzukommen. Und guckt er, tatsächlich, sein Bild hängt da. Und es wird auch versteigert. Und die Versteigerung beginnt, indem derjenige, der es versteigert, erzählt, ja, es gibt eine Bedienung, der von Vater, von diesem, also dem das Galerie gehörte, gemacht hat. Und zwar, das erste Bild soll dieses Bild versteigert werden. Und zwar, das war genau das Bild von diesem Bettler. Und dann gab es also Zeit, wo man bieten konnte, aber niemand hat geboten, weil das war unbekannt. Also viele andere Bilder waren viel, viel wertvoll und bekannt, aber das Bild war nie so bekannt. Und letztendlich drohte es, dass es gar nicht versteigert wird. Also hat Bettler gedacht, okay, bevor es gar nicht passiert, dann ich kaufe das. Und hat ein paar Moneten da gehabt und hat dann geboten und hat das auch bekommen. So, und dann ging die Versteigerung weiter und dann hat derjenige, der das versteigert, verkündet, ja, die zweite Bedienung, die der Vater der Galerie gestellt hat, war, dass derjenige, der das erste Bild ersteigert hat, kriegt die ganze Galerie. So, was ist die Moral der Geschichte? Lesen da in Johannes 1, Vers 18. Hier steht, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ich glaube, dass die Jünger haben das Bild gehabt, dass Gott die Liebe ist, weil sie Jesus gesehen haben und verstanden haben. Und das, was sie hier verkünden, ist eigentlich komisch. Weil, Moment mal, Johannes, also das war was nicht gelesen wahrscheinlich. Ne? Also die Bibel ist voll davon, dass Leute Gott gesehen haben. Ja, also man denkt hier an Abraham, wo da steht, dass er Gott begegnet ist. Jakob, ja, und Moses auf dem Berg Sinai und sogar 70 Älteste danach auf dem Berg Sinai. Jesaja und Hesekiel. Okay. Und ich glaube nicht, dass Johannes das nicht gelesen hat. Ich glaube, dass Johannes, so wie Jesus das öfters die Vergleiche macht und ein bisschen drastisch diese Vergleiche macht, wenn er sagt, hasse, wenn man seinen Vater und Mutter nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein, meinte nicht damit wirklich, dass du hassen sollst, sondern dass es im Vergleich zu Liebe von Gott ist, das wie Hass. Und ich glaube, genauso wie hier sagt Johannes, im Vergleich zu dem, was Jesus uns gebracht hat, was er von Gott offenbar hat, ist das alles andere ist nicht erwähnenswert. So, jetzt ist die Frage, wie sehr sehe ich das auch? Also ich sehe es eher, ja, es ist Jesus, Amen, das, der hat uns Gott offenbart, aber hey, das sind auch Geschichten, wo Gottes Herz auch zu sehen ist im Alten Testament und so. Aber wenn ich jetzt Johannes und Paulus mir anschaue, das ist echt so viel drastischer, wie sie Jesus sehen, im Vergleich zu allem anderen. In Kolosser 2, Vers 9 sagt Paulus, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. So, das ist, in Jesus ist die Erfüllung, von der wir sehen, wer Vater ist. Und dann sagt er in Kolosser 2, Vers 17, da spricht er jetzt von den alten Zeiten, von dem Gesetz. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Also er sagt, das ist ein Schatten. Und an anderen Stellen sagt er, das ist ein Schleier, wo man das nicht klar sieht. Ich muss mich fragen, was heißt das für mich? Ist es wirklich nur so dieses oberflächliche, ja, dass Gott ist, also Jesus ist der Messias und es waren die Prophezeiungen über ihn und das ist er gekommen und hat uns Gott gezeigt. Wie sehr ist es, mache ich daran fest, wie Jesus war?
Und was glaube ich deswegen, wie Gott ist?
Im Vergleich zu dem, was ich sonst sehe. Und das führt mich zu meinen Fragen. Also warum ich das alles frage, mich selber ist, weil ich habe ja Angst. Ich habe ja diese Bilder von Gott, die mich unruhig machen, die ich auch in der Bibel finde. Und im Kopf kann ich vieles verstehen, aber ich möchte ehrlich sein, dass das was, was in mir bleibt, ich will wirklich keine Angst haben. Und ich will euch kurz was mal zeigen, und zwar, wie Gott sich offenbart hat in den Schriften im Alten Testament. Ich werde es euch jetzt nicht hier die biblischen aufführen, sonst wird es zu viel, aber einfach mal nur so anhören. Wenn jemand gerne das auch haben will, kann ich nachher gerne auch schicken. Aber Gott hat im Alten Testament sich stufenweise offenbart. Man hat verzerrte Bilder von Gott gesehen und Gott hat es auch so zugelassen. Und zwar, ich gehe mal kurz mal durch. Also das soll jetzt dieses Bild soll so ein bisschen die Stufen symbolisieren, diese Entwicklung. Ja. Also am Anfang hat man Gott, also in der Antike, als den Schöpfer und als den Verursacher von allem gesehen. Von Gutem und von Bösem. In Genesis 38 lesen wir das zum Beispiel. Er war böse von dem Herrn, darum tötete ihn der Herr. Also Gott tötet. Gott macht böse Sachen auch. Das war das Bild und das steht in den Schriften drin. Ist das richtig? Gott schickt Plagen. Ja, sehen wir in Mose-Bücher auch. Dann gibt es eine Entwicklung. Und man muss wirklich verstehen, die Leute haben damals nicht die Bibel gehabt. Das heißt, sie haben nur das, was sie vor sich gefunden haben, die Geschichte, die davor passiert ist und was sie kannten. Ja, sie hatten nicht die Auslegung und was wir jetzt hier haben. Das heißt, sie haben aus dieser Perspektive so Gott gesehen. Gott ist langsam zum Zorn in 4. Mose 14, aber er lässt nichts ungestraft. Also es ist schon eine Entwicklung, das ist nicht nur ein Erschaffer und der macht Gutes und Böse. Wenn du Gutes tust, kriegst du Gutes, wenn du Böses tust, kriegst du Böses, sondern da ist schon eine Entwicklung, wo du siehst, der ist langsam zum Zorn groß an Gnade, steht da. Aber keineswegs lässt er etwas ungestraft. Dann gibt es weitere Entwicklung, da sehen wir zum Beispiel in den Psalmen, aber auch in Jesaja, wo David zum Beispiel spricht in Psalm 103, der Herr ist barmherzig und gnädig und er handelt an uns nicht nach unseren Sünden. Also davor war es, nee, der lässt keineswegs Sünden ungestraft. Und hier sagt er, nee, er lässt Sünden ungestraft. Und dann lesen wir in Weiterentwicklung, dass Gott ist nicht mehr zwingend als aktiver Beteiligter, der die Plagen schickt, der das quasi Strafen schickt, sondern dass wir uns selber das antun. In Jeremia 2 lesen wir, dein böses Tun straft dich, deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Oder im Psalm lesen wir, die haben sich also mir die Grube gegraben, aber fielen selbst hinein. Also es ist nicht mehr der Gott, der alles verursacht, sondern das gibt wirklich Sachen, wo wir selbst quasi die Strafe für uns selbst sind, indem wir nicht gut leben, nicht heilig leben. Und in Hesekiel 18, 32 steht, zur weiteren Entwicklung kann man sagen, denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit er lebt. Was für eine Entwicklung von einem Gott, der alles verursacht, zu einem Gott, der gar kein Gefallen dran hat und bittet sogar, bitte, bitte, ändert das, macht das, dass ihr nicht sterben müsst. Was für mich auch erstaunlich war, was ich gar nicht gesehen habe, und zwar, dass die Wahrheit darüber, dass es nur einen einzigen Gott überhaupt gibt, in den Schriften, durch die Schriften hindurch, erst im Laufe entstanden ist und Leute das begriffen haben. Und Gott hat es zugelassen. Also in 2. Mose, sehen wir, dass es gab keine Widerrede. Wenn man wirklich aus den Augen von Leuten liest, die dort gelebt haben, wenn man diese Schriften so betrachtet, und auch die Schriften von damals sowieso, spricht die Rede davon, dass es Gott der Götter ist. Und es gibt andere Götter. Und daraus diese Bewegung war, wir müssen für unseren Gott aufstehen, weil die anderen Götter sind ja aktiv gegen unseren Gott. Das war für mich auch erstaunlich, dass Gott das zulässt. Und ich kann mir vorstellen, dass das uns prägt, dass Leute geprägt hat und uns prägt. Also bestimmte Sachen, die Gott einfach zulässt, auch in meinem Leben, also die letzten 20 Jahre, 22, das hat seinen Platz und seine Wichtigkeit, dass es so passiert ist. Und Jünger in Johannes 9 fragen Jesus, dieser blind geborene Mann, wer war schuld? Waren es seine Eltern oder er selber? Woher kommt das denn? Also sie waren wahrscheinlich auch offensichtlich beeinflusst von deren Sichtweisen auf Gott. Wir kennen das von letzten Geschehnissen, also ein Tsunami kommt, ein Sturm, Corona. Und es gibt Prediger, die aufstehen jetzt noch und sagen, ja, das ist die Strafe Gottes, weil, ja, das beeinflusst, glaube ich, wir können in der Bibel vieles finden, aber das ist wirklich eben die Entwicklung. Und wenn wir Jesus nicht sehen, was Jesus uns gebracht hat für ein Bild von Gott, können wir da drin stecken bleiben. Die Kirchenväter, das war sehr interessant, auch sich damit zu beschäftigen, zu sehen, dass sie, wie sehr sie die Bibel betrachtet haben. Leider muss ich es jetzt überspringen, weil wir jetzt zeitlich ich schon fortgeschritten bin. Ich mache mal ganz, ganz kurz so Umriss vielleicht. Also das ist das, wo ich mich gerade ein bisschen beschäftige, mehr und mehr mit, was haben denn die anderen geglaubt und unsere Kirchenväter, die quasi Grundfundamente gelegt haben von der Kanon, von der Bibel. Letztendlich haben diese buchstäbliche Auslegung der Bibel ist immer da gewesen, aber nicht nur als alleiniges Merkmal, sondern man hat meistens wirklich als Literatur, jüdische Literatur, das wirklich reflektiert und eher allegorisch betrachtet, sodass man auf sich das reflektiert hat, was bedeutet das, und auch auf Jesus. Ja, Jesus auf dem Weg zum Emmaus, ja, Jünger erzählt hat, wie alle Propheten, angefangen von Mose, an alle Schrift auf ihn hin zeigt. Ja, dass Jesus eigentlich auch gezeigt wird. Schade, dass ich es überspringen muss, aber das war sehr interessant zu sehen, wie sie das entwickelt hat und wie zu diesen buchstäblichen, was da für Hintergründe waren, warum wir das jetzt so sehr denken, dass bibeltreu sein bedeutet, dass ich möglichst buchstäblich alles wahrnehme. Und wie genau 180 Grad das gewesen ist bei den Kirchenvätern, das Bibeltreu hieß vielmehr, dass man nicht die Bilder von Gott, die mit Jesus nicht übereinstimmen, als wortwörtlich betrachtet. So, muss leider weiter. Ich will euch mal das hier mal als Beispiel zeigen, weil wie Paulus Bibel interpretiert hat. Das ist ein Beispiel jetzt hier. Ne? Das ist in Römerbrief und Korintherbrief ist es wahnsinnig, wie sehr Paulus Altes Testament als vor allem Bezug auf Jesus sieht und nicht als Bild von Gott, der tatsächlich so ist, wie es beschrieben ist. Es gab in jüdischer Literatur eine Legende davon, dass dieser Felsen, der damals die Mose geschlagen hat, damit das Rote Meer geteilt wird, dass dieser Felsen den Volk weiterhin hinterher gelaufen ist. Das war eine Legende. Und die steht nicht in der Bibel, aber das ist aufgeschrieben und du kannst nachlesen. Und dieser Fels ist quasi stehen geblieben, weil sie stehen geblieben sind, weitergerollt, wenn sie weitergegangen sind. Und genauso wie die Manna, die sie bekommen haben von Gott, genauso, wenn sie ein bestimmtes Lied gesungen haben, kam das Wasser aus diesem Felsen. Es war quasi so ein portabler Brunnen, der denn gefolgt ist in der Wüste. Und man könnte denken, ja, was für interessante Geschichte. Und dann lesen wir, was Paulus dazu sagt. Das ist einfach erstaunlich. Hier in 1. Korinther 10, Vers 3 und 4. Alle aßen, erzählt Paulus gerade über die alte Geschichte, alle aßen auch die gleiche geistgeschenkte Speise, ne, die Manna. Und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Was? So interpretiert Paulus die Geschichte? Und das, also ich fühle mich da komisch dabei, aber das bringt mich auf Gedanken, wie sehr man vielleicht anders die Alten Testamentschriften und vor allem Gott sehen kann, wenn Paulus das so gemacht hat. Und wie sehr die Jünger das die Bibel interpretiert haben und die Kirchenväter. Das bringt mich wirklich zum Nachdenken, eben zu gucken, okay, wie kann es noch anders sein? Und zu meiner ursprünglichen Frage.
In Bezug auf meine Verwunderung über den strafenden Gott durch die Geschichten der Bibel.
So, jetzt gehe ich noch ganz schnell durch. Wenn wir über Gott nachdenken, es gibt Bild von Löwen und von einem Lamm. Und Gott ist beides. Ja? Gott ist König. Und das ist Symbol von Löwen, ist der König. Er ist König der Könige. Aber wie dieser König regiert, ist nicht wie ein Löwe, sondern wie ein Lamm. Und das sehen wir in dieser Bibelstelle. In Philipper 2, Vers 6 bis 8 lesen wir, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde von uns ein Mensch wie andere Menschen. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie alle anderen Menschen. So ist Gott mit uns, und zwar die ganze Zeit. Wir sehen das in Jesus 100% und klar und deutlich. Wir sehen das vor allem, wie Gott ist, als Liebe am Kreuz. Und wir sehen es aber auch, wie er mit uns umgeht, auch in alten Geschichten. In Markus 6, Vers 2 und 5 antwortet Jesus zu den Pharisäern und sagt, ja, der Mose hat euch diese Gebote gegeben, nur weil ihr so hartherzig wart. Was es mir sagt, ist, dass Gott hat erlaubt, dass bestimmte Dinge gemacht waren und auch als etwas Gutes erzählt waren, aber die nicht das Eigentliche abgebildet haben, was Gott wirklich ist und Gott wirklich will. Wow! Und das ist genau das, was Gott macht, wenn er, wie es hier steht, er verzichtete auf seine Vorrechte, auf seinen Maßstab, sondern er geht auf unser Niveau zu uns, was wir in jeder Situation da brauchen. Wir können da keine Kompromisse machen, dass wir selber etwas verzerren und sagen, ja, ich bestimme jetzt, was Wagen weiß. Davon ist nicht die Rede. Aber wie geht Gott mit uns und was sagt das über unsere Beziehung mit ihm aus und unsere Beziehung miteinander, wie wir miteinander umgehen? Das ist, glaube ich, was Gott zeigt, was wir von ihm lernen. Wir sehen das in Genesis, wenn er davon erzählt, dass Leute nackt waren, das war die perfekte Beziehung, Harmonie zwischen Leuten und sie musste sich nicht bekleiden. Dann kam der Sündenfall und da haben sie sich angefangen zu bekleiden mit Fangenblättern. Was macht Gott in Genesis 3, Vers 21? Da sagt denen nicht, oh, ihr müsst euch nicht bekleiden. Hier, der Maßstab ist hier. Ihr müsst euch nicht schämen. Seid nackt. Was Gott macht hier ist, der gibt denen Kleidung, bessere Kleidung. Wow. Und letzte Stelle in Genesis 22, die Geschichte von Abraham und Isaak. Auch meine Frage, wieso macht Gott sowas? Also sowas fragt er überhaupt, Schreckliches, seinen Sohn zu opfern. Aber wenn ich die Geschichte betrachte, einmal zur damaligen Zeit, das war deren Sprache, die sie verstanden haben, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Das war ein totaler Brauch von vielen, vielen Völkern, sogar 93 vor Christus war es im Römischen Reich abgeschafft, dass Opfer, Menschenopfer bis dahin noch gemacht waren. Und damals war es ganz normal, das war Normalität, der religiöse Normalität leider. Und in dieser Sprache hat Gott gesprochen hier, die Abraham und andere verstehen konnten. Und dann am Ende zeigte, ich bin so ein Gott, der kein Opfer braucht. Ich werde selbst das Opfer geben. Und da steht er diesen Lammbock als Symbol dafür. Und das hilft mir, das zu betrachten, wie Gott mit uns umgeht, wie er auf uns eingeht und warum die alten Schriften in bestimmter Art und Weise auch geschrieben waren, die für mich in meiner modernen Sichtweise unverständlich sind. Das hilft mir, Gott anders zu betrachten und zu sehen, der ist nach wie vor liebender Gott. Und zwar durch die ganze Schrift hindurch. So, wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen. Oh, das ist noch vom Alten, gerade mit. Amen. Will ich einfach nur zu einem Gedanken hinführen, dass, was Paulus hier sagt, Paulus war ja wirklich sehr, sehr gelehrt. Der wusste sehr viel von alten Schriften, von allen Geschichten und von allem, wie man es betrachtet. Und was er sagt hier, denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Und was es mir persönlich sagt, ist, dass wenn ich Jesus betrachte, der am Kreuz hängt, wo Gott sich zeigt in Jesus, wie er mich liebt, dann weiß ich, dass er Liebe ist. Das ist ein für alle Mal radikal bewiesen und mir bewiesen. Nicht den anderen, mir. Und ich kann meine Vorstellungen von Gott daran wirklich gegenprüfen. Ist es mein Blick auf Gott, der so eine Liebe ist? Und wie kann ich das vereinbaren, was ich sonst noch für Vorstellungen habe? Wenn wir über Familie nachdenken, werden wir dem ähnlich, was wir anbeten. Wenn wir übereinander nachdenken, stelle ich mir die Frage, wie wir in unserem Umgang miteinander, wie ich mein Umgang miteinander davon präge, was ich hier lese, wie Gott mich betrachtet und mit mir umgeht, wie sehr auf mich eingeht und mich da abholt, wo ich bin, statt mich zu reparieren zu dem, was, wie ich am Ende sein soll, sondern wirklich, wo ich da stehe. Und das bewegt mich und das hilft mir, Gott zu vertrauen und Gott als Gott der Liebe zu sehen. Lass uns von Abendmahl beten und dann nehmen wir uns das Abendmahl. Vater Gott, himmlischer Vater, vielen, vielen Dank für deine Offenbarung, deine Geduld mit uns, die du durch die ganze Geschichte hindurch mit uns hattest, wo du die ganze Zeit uns dich so offenbart hast, wie wir das gebraucht haben. So wie Marina das heute Morgen erzählt hat, wie sie ihre Fragen hat und ihre Schrittchen und ihre Sichtweisen auf dich, wo du dich immer wieder mal auch mehr und mehr offenbart hast und dann in einer Explosion. So wie ist es mit jedem von uns und mit der ganzen Menschheit und jedem individuell von uns und auch für uns als Gemeinde in Düsseldorf. Du holst uns da ab, wo wir sind und du offenbarst dich und gibst dich für uns auf und begleitest uns und wir dürfen deine Familienangehörige sein, die du adaptiert hast. Jesus, vielen, vielen Dank für das Kreuz. Danke so sehr, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, dass das uns den Weg eröffnet hat, dass der Tod besiegt ist und dass der uns nicht mehr droht. Vielen, vielen Dank für deine Liebe für uns und dass du das auf dich genommen hast. Danke, dass du dein Blut vergossen hast, dass du dein Leib gegeben hast, dass wir mir das Brot nehmen, dass wir uns daran erinnern können und dass wir Wein trinken, dass wir auch an dein Blut erinnern können, dass uns wäscht und uns reinigt und uns vergibt. Vielen, vielen Dank und ich bete im Namen von Jesus. Amen.